2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Und mega hot. Und Kendall die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor die.
Moin, es ist Sonntag, der 1. Dezember 2024, ja gute 2 Stunden heute vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich 2 Tage nach dem 3:1 Heimsieg gegen Holstein Kiel am Freitagabend. Die Tore in diesem Spiel erzielten Saljakas in der 25. Minute auf Vorarbeit von Eggestein, Gilavogi in der 56. Minute auch auf Vorarbeit von Eggestein. Das 3:0 machte Eggestein selbst in der 85. auf Vorarbeit von Treu. Und der Treffer zum 1:3 für Kiel gelang Harris in der 90. plus 1 auf Vorarbeit von Pichler. Ja, ich darf heute wieder Marius begrüßen, den ihr ja schon von dem VDS-Gespräch kennt. Moin Marius.
Moin Michael und moin alle.
Ja, schön dich zu hören. Ja, vielleicht direkt mal, kommen wir doch direkt mal zum Freitag sozusagen. Du hattest ja schon erwähnt im VDS, dass du ja in Hamburg auch lebst und so weiter. Wie war denn so deine kurze Anfahrt oder wie sind deine Eindrücke sozusagen vom, sag ich mal, in der Zeit vor dem Anpfiff sozusagen?
Eigentlich unspektakulär, würde ich sagen. Also ich hatte ja auch schon erwähnt, dass ich nicht im Gästeblock stand, sondern tatsächlich auf der Süd war, auf den Businessplätzen. Von daher habe ich nichts an der Feldstraße irgendwie mitbekommen von der Ankunft der Holstein-Fans. Also kann nicht sagen, ob da irgendwas passiert ist. Für mich war es super unkompliziert, einfach in einer sehr vollen U3 gefahren und einen 10 Meter auf dem Dom sozusagen mitgenommen.
Und ja, ich bin auch an einer sehr vollen U3 gefahren. Ich glaube, wir haben so den gleichen Weg ungefähr. Und genau, so ab 18 Uhr war das dann doch relativ voll. Genau, auf der Süd warst du, hattest du gesagt. Also warst also näher an unserer Fanszene dran als an deiner oder eurer eigenen sozusagen. Ja. Genau, okay. Ja, dann hast du genauso aus der Perspektive so halbwegs sozusagen ja auch eure Choreo wahrgenommen, die sich dann wohl auch darauf bezog, nicht die Flinte ins Korn zu werfen in der ersten Liga und immer dran zu bleiben, ne? Es war ein riesen Banner mit Don't Stop Believin' oder hat sich das auf irgendwas anderes bezogen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Hätte ich nicht mitbekommen, wenn das der Fall gewesen wäre.
Ja, ich habe darüber auch nichts gelesen jetzt, aber das habe ich so interpretiert auf jeden Fall, das Ganze.
Ist ja auch, also gab dann ja auch, wir hatten ja viel über das Mainz-Spiel auch gesprochen letzte Woche, unter der Woche. Und ich glaube, da gab es halt dann, also Schulterschluss zwischen Fanszene und Mannschaft und so, das sollte natürlich demonstriert werden. Und so scheint es ja auch von dem, was man mitbekommt. Also die haben sich ja nach dem Spiel auch noch relativ lang ausgetauscht und so scheint es auch weitergehen zu sollen. Also könnte ein bleibendes Motiv bis zum Jahresende sein.
Ja, genau, Sache haben wir auch besprochen. Klare Niederlage, Rapp war verstummt sozusagen danach, nach dem Mainz-Spiel und Fanszene auch irgendwie einigermaßen und es könnte sich darauf bezogen haben, genau.
Ja, genau.
Genau, ich hatte jetzt auch nochmal verlinkt, also diese Woche ist ja, war ja am Montag, als wir aufgenommen haben, war ja der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und das wurde ja auch so eine Art quasi Aktionsspieltag, war das ja am Freitag, was sich darin zeigte, dass es halt auch nochmal einen Einspieler von Hauke Wahl zu dem Thema gab. Der Einspieler wurde auch veröffentlicht Anfang der Woche auf der Webseite und natürlich gab es auch überall Transparente, auch eine große auf der Südkurve zu dem Thema. Davon unabhängig würde ich mal so ins Sportliche einsteigen. Bei uns gab es keine Änderungen in der Aufstellung zum Spiel in Gladbach. Bei euch ganze 3, ne? Also war wohl auch dem Umstand der Niederlage geschuldet dann gegen Mainz, ne?
Ja, würde ich auf jeden Fall von ausgehen, dass man halt versucht, also dass Rapp versucht hat, mit bestimmten Änderungen halt ein Zeichen zu setzen, einen Impuls zu setzen. Ist ja auch das System sah zumindest so leicht anders aus, weil Skripski halt nicht von Anfang an gespielt hat und dann dieser Zehner sozusagen wegfiel, sondern das Mittelfeld mit Holtby, Knutzen und Remberg so ein bisschen, was er ja dann auch im Endeffekt schon in der Halbzeit gegen Mainz versucht hat, glaube ich, so ein bisschen mehr massiver zu gestalten sozusagen, dass das halt Sechser, also drei Sechser, Achter sozusagen statt an dem Spielmacher dabei.
Da ging ja auch Puchacz und Shooter Maschino sehr früh raus, hatten wir auch schon drüber gesprochen.
Ne? Ja, genau.
In meinem Spiel. Ding Dong, Werbung. Ja, unser Partner, die Kevi der Kreativbrauerei, ist dafür bekannt, eine Vielzahl saisonaler Biere zu brauen, die es dann immer nur für einen gewissen Zeitraum gibt. So ist kürzlich zum 11. Mal der frische Traum erschienen, ein Bad Hop Pale Ale in Bio-Qualität. Und wie immer wurde dieses Bier zusammen mit den Freunden von der Riedenburger Brauerei gebraut. Für den diesjährigen Kevida Riedenburger Gemeinschaftssud haben die beiden Brauereien gemeinsam frischen Bio-Solero-Hopfen geerntet und diesen direkt ins Riedenburger Brauhaus gebracht, um das Bier eben dort zu brauen. Der Hopfen wird nicht getrocknet oder ist sonst wie behandelt, er wird direkt frisch vom Feld sozusagen verbraut. Der frische Traum passt übrigens ja sehr gut zu deftigen Gerichten, zum Beispiel aktuell zu Grünkohl. Alle spannenden Biere von Kevida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Ja, so viel dazu, also bei euch drei Änderungen. Und ja, das Spiel ging ja, wie soll ich sagen, gleich bei mir mit dem Atemaussetzer los irgendwie. Ihr habt euch relativ schnell eine Chance erarbeitet, weil ja vom Anpfiff her, wie soll ich sagen, ging der Ball schnell vertikal nach vorne und ja, war so bummelig, weiß ich nicht, 10 Sekunden, als es dann halt ja diesen Schuss gab, der dann irgendwie von Nikolai Remberg, der an den rechten Pfosten klatschte, also jetzt nicht direkt, aber so am Außenpfosten halt. Ne? Wie hast du das wahrgenommen?
Ich war nicht so gut darauf vorbereitet, sozusagen, dass ja. Es so schnell geht. Also ich musste irgendwie zweimal gucken und um mich herum natürlich dann auch entsprechend die St. Pauli-Fans oder Business-Fans, die sagen, sie sind St. Pauli-Fans, habt ihr natürlich nicht persönlich gefragt, haben natürlich auch den Atem angehalten. Und es hat mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt sozusagen.
Ja, mich eigentlich auch. So schnell habe ich damit nicht gerechnet. Ne? Ich musste natürlich nochmal nachgucken, weil ich es nicht mehr im Kopf hatte. Wer hat dann eigentlich jemals das schnellste Tor der Bundesliga erzielt? Weißt du das zufällig auswendig?
Uff, das ist eine gute Frage.
Nee, ja, nicht, okay. Nicht auf dem Fall. Also erst mal vorab, ich war mal dabei, als das schnellste Tor der Bundesliga geschossen wurde in einem Stadion. Das war 1991. Im Spiel St. Pauli gegen Karlsruhe, da hat das Dirk Zander geschossen, das 1:0 nach 12 Sekunden, und das war der Tabakan im Tor, ne, bei Karlsruhe noch. Und aktuell ist es halt Kevin Volland, der halt 2015 gegen Bayern nach 9 Sekunden getroffen hat. Genau. Aber eure Chance war da nah dran sozusagen an der ganzen Geschichte.
Schade.
Ja. Wäre auch was natürlich für die Geschichtsbücher gewesen. Ja. Ich glaube, schneller geht's dann fast gar nicht mehr irgendwie. Obwohl, ich habe ein Tor gesehen, irgendwie, was anscheinend 3 Sekunden gebraucht hat, aber das war irgendwo, naja, egal. Also geht anscheinend auch noch schneller, das Ganze. Ansonsten, ich fand die Anfangs, ja, wie soll ich sagen, 20 Minuten war schon so ein Abnutzungskampf. Ich hatte ja, wir hatten ja getippt im vor dem Spielgespräch, und ich hatte ja 1-0 gesagt, du 2-1 für Kiel. Ich fand das lief schon darauf hinaus irgendwie, dass das so lange so 0-0 bleibt, dachte ich so in den ersten 20 Minuten. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Also wir hatten sehr hohen Ballbesitz in den ersten 20 Minuten, aber es kam eigentlich nichts dabei rum irgendwie so richtig, ne?
Genau, also ich hatte schon das Gefühl, dass Holstein das auch nicht mit letztem Risiko, also normalerweise ist ja immer die Marschroute von Rapp, mitspielen und nach Möglichkeit sogar halt auch hohe Ballbesitzphasen haben. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass er es versucht hat, ein bisschen mehr auf Sicherheit zu machen und deswegen vielleicht St. Pauli so ein bisschen am Anfang mehr den Ball zu geben. Es ja, hat sich, glaube ich, dann bis das 1-0 gefallen ist, was natürlich ziemlich gut rausgespielt war, muss man halt los anerkennen, schon recht, sich neutralisiert hat so ein bisschen.
Ja, genau. Das Spiel hat sich dann halt verändert nach 20 Minuten, weil Gilavogi und Afolayan die Seiten gewechselt haben. Afolayan ist von rechts auf links gegangen, dementsprechend Gilavogi von links auf rechts. Und das ist ja auch eher so die Lieblingsposition von Afolayan. Und so ist dann letztendlich ja auch in der 25. das Tor entstanden, weil er einfach mit seiner Dynamik da auf links gleich zwei Spieler auch bindet, irgendwie, was so ein bisschen Räume schafft. Und letztendlich ist natürlich dann der Ball, den er auf Eggestein bringt, schon mal natürlich die halbe Miete, aber dass auch Eggestein sieht, dass dass Saliakas da aus dem Rückraum kommt, das ist natürlich wahrscheinlich im Training eingespielt und gelernt und so weiter, aber das, ja, also das war halt toll, dass er dieses Auge dafür hatte für Saliakas, und der haut ihn links unten in den Innenpfosten rein, und somit haben wir nach 200 Tagen mal wieder ein Tor gesehen. Das letzte halt beim Aufstiegsspiel gegen Osnabrück, als wir aufgestiegen sind. Ja, ich glaube, das hast du auch mitbekommen, wie Südkurve und Gegengerade und dass vielleicht das ganze Stadion außer dem Keyblock da eskaliert ist und auch die Spieler hier auf dem Spielfeld. Also da war ja einfach eine riesige Spannung, die da abgefallen ist. Ne?
Ja, total verständlich und entsprechend gut anzuschauen, die Fackeln, die dann angezündet wurden. Also das sah von oben schon ganz nett aus, muss ich auch sagen.
Ja, und die dann ja in der Folge auch immer mal wieder kamen, bei euch, bei uns eher so, ja, ich würde mal sagen, zwischendurch dann irgendwie immer mal so wieder. Ne?
Ja, genau.
Ja, das war das 1-0 und das war natürlich dann doch irgendwie für mich ein gutes Gefühl, weil ich ja wirklich dachte, also das wird lange auch 0-0 stehen und so weiter, habe ich wirklich gedacht. Und dann habe ich schon gedacht, okay, das kann auch ein bisschen andere Wendung nehmen, das Spiel jetzt mit dem 1-0 im Rücken und mit ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit vielleicht. Und wir hatten dann ja auch in der 27. halt wieder eine richtig gute Chance auch. Eras klärt den Ball gegen Eggestein auf der Linie, ne? Sah sehr artistisch aus und spektakulär aus, aber es hätte auch durchaus schon das 2-0 sein können nach 27 Minuten.
Absolut, also das wäre natürlich dann ein extrem schneller Genickbruch schon fast gewesen. Das ist gut, dass er das Bein da noch dazwischen hatte.
Ja, genau. Was natürlich auch ein Genickbruch hätte sein können, wir haben die 36. Minute, wir haben eine Ecke von rechts und Burkhalfa geht super zum Kopfball hin. Der Ball klatscht gegen die Latte, kommt zurück und ja, Hauke Wahl geht in den Zweikampf und ich muss sagen, ich halte mich immer so ein bisschen zurück andersrum, ich halte mich vielleicht doch nicht zurück, also wohl wissend, dass ich es nicht genau sehen kann, aber natürlich fordert man dann erstmal Elfmeter, egal wie es irgendwie, wie man es mitbekommt. Ich habe mir das natürlich jetzt mehrere Male irgendwie in der Zusammenfassung angeguckt und für mich war das dann doch irgendwie ein klarer Elfmeter und ich verstehe nicht, wie Zweier da auf die Idee kommt, dass nicht irgendwie, dass ihn der, nicht den Rat vielleicht vom VAR zu suchen oder wie auch immer. Also für mich war das ein klarer Elfmeter.
Kann ich ehrlich gesagt, also ich habe es mir nicht noch mehrmals angesehen und kann ich leider weder zustimmen noch widersprechen. Ist VAR natürlich generell Streitthema, um das vorsichtig auszudrücken. Und ich verstehe da auch viele Entscheidungen, wann gesagt wird, das ist eine klare Fehlentscheidung und wann nicht, ist mir auch zu undurchsichtig.
Ja, plötzlich. Also für mein Verständnis ist ja doch eigentlich genau für solche strittigen Szenen da, wo der Schiri das vielleicht nicht selbst wahrnimmt, aber laut Zweier hat er es ja wahrgenommen, ihm war nur die Intensität nicht hoch genug. Ist auch egal, finde ich. Er trifft ihn halt von unten an der Achillessehne und Tim hat sogar sowas hat geschrieben, dass sein eigener Fuß sich verbiegt dabei. Also das will ich jetzt nicht so ganz hochheben, aber man sieht den klaren Kontakt da und das war und da. Und der bleibt auch liegen und war das jetzt nicht jemand, der irgendwie wegen ihm Blödsinn liegen bleibt. Also, Also ist relativ klar zu sehen, finde ich. Also hätte Elfmeter sein müssen, auf jeden Fall. Gut, ist nicht. Und dann bringen die auch die besten Chancen einfach nichts in der ersten Halbzeit. Wenn wir dann irgendwie, hinten raus zum Ende der ersten Halbzeit, nicht pennen, aber so eine gewisse Art von Ungenauigkeiten walten lassen, indem Saliakas einen Kopfball zurück auf Vasil setzt und der aber nicht, präzise vielleicht schon, aber nicht hart genug ist. Und da im Prinzip dann, jetzt muss ich kurz überlegen, wer war es denn eigentlich? Holtby ist dazwischen, genau. Und klarer Elfmeter, also das habe ich sogar von hinten, von der Ecke gegen gerade Südkurve gesehen, dass das ein Elfmeter.
Hatte ich auch von sehr weit weg den Eindruck tatsächlich.
Ja, also sieht man ja auch immer schon an den Spielern, ne, ob die sich halt aufregen oder nicht. Und da war eigentlich gar nichts. Also da hat keiner irgendwas in Richtung Schiedsrichter gesagt. Ne?
Ja, genau.
Ja, das war so eine, wie soll ich sagen, dann so eine Co-Produktion zweier ehemaliger Spieler, die hier bei einem jetzigen Zweitligisten spielen. Und, oder, ja, genau, gespielt haben. Und also Prorat ist dann halt der, der zum Elfmeter geht und, ja, nicht verwandelt.
Arp war's, Peter Arp.
Arp, nicht Prorat, stimmt, Entschuldigung, Arp.
Aber auch
mal, ihr habt so viele ehemalige, vor allem im Sturm oder in der Offensivabteilung. Genau, Arp war's, der ja auch immer mal so, also jetzt nicht in diesem Spiel zwingend, habe ich jedenfalls nicht gesehen, aber so letzte Saison und vorletzte Saison auch mal mit so kleinen Gesten auffällig war bei uns auf jeden Fall in den Spielen.
Ah, okay.
Genau, aber ja, schießt halb links hoch, nicht präzise genug, ja, und weil sie hält ihn, Nachschuss bringt auch nichts mehr. Wie hast du das so wahrgenommen? Oder, ja, welche, sag ich mal, Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen in der Szene?
Das ist einfach so, so wahnsinnig ätzend. Also hat Arp ja auch selbst nach dem Spiel gesagt, er trifft den Ball nicht richtig, sagt er, und dann geht er halt irgendwie halb hoch, und wenn das so ein halb hoch und nicht mit genug Spannung und so, und wenn der Torwart dann in der richtigen Ecke ist, dann hat er den auf jeden Fall, und von daher einfach schlecht geschossener Elfmeter, und das ist in der Situation, also wenn es läuft eh schon nicht so viel zusammen und dann kommt auch noch sowas dazu, also da könnte man jetzt auch Andi Breme zitieren mit Scheiße am Fuß und so weiter.
Ja.
Ja, es wäre der, ich glaube, auch viel zitierte, berühmte, gute psychologische Zeitpunkt gewesen, in der 45. das, den Ausgleich zu erzielen und dann mit Schwung in die zweite Halbzeit zu kommen und so weiter. Und so, so geht man halt dann mit einem, ja, einfach mit einem Scheißgefühl in die Halbzeit.
Ja, also es hätte, glaube ich, schon was mit uns gemacht, mit unseren Spielern, glaube ich. Und zu der Zeit kurz vor der Halbzeit, also erstmal muss ich sagen, wäre vom Spielverlauf eher unverdient gewesen, aber beschweren hätten wir uns auch nicht können bei der ganzen Geschichte, wenn du halt dann so ungenau diesen Rückpass spielst mit dem Kopf. Ja, im anderen. Andersherum, wenn du sowas dann hältst und solche Situationen sozusagen wegverteidigst, bringt dir das auch nochmal einen Push natürlich.
Klar.
Insofern war das dann eher, hat sich das ins Gegenteil vielleicht sogar verkehrt, das Ganze, sodass wir da mit erhobenem Kopf in die Halbzeitpause gehen konnten. Genau, Halbzeitpause ist auch ein gutes Stichwort. Es gibt den Internationalen Tag des Ehrenamtes, der wird am 15. Dezember begangen, und da gibt es ja natürlich auch im Verein unzählige HelferInnen, die auf vielen Ebenen mitmachen, und ja, die, zum Teil wurden die halt geehrt, also eher stellvertretend für alle. Zum einen halt das Clubheim-Kollektiv mit Sabine und Ralf, aber auch die Marathonabteilung, die ja jeden Tag, ja genau, jeden Tag, das wäre es noch, jedes Jahr seit 2012 den Lauf gegen rechts an der Alster ausrichtet. Und vielleicht da nochmal ein Hörtipp direkt. Also Mike hat auch mit Kerstin und Verena gerade eine Monatssendung aufgenommen, die zum Clubheim, zur Arbeit des Clubheim-Kollektivs sprechen. Das könnt ihr jetzt in euren Podcatchern hören. Die gibt es seit heute Sonntag ja zu hören. Die Nummer 107 ist das. Genau, so viel dazu. Zweite Halbzeit, da ist mir ja irgendwie so das erste aufgefallen eigentlich, dass es da so eine nicklige Aktion gab mit Harris und Smith und Bremser, ja auch noch Dirk Bremser ist das, ne? Euer Co-Trainer,
genau,
ne? Ja. Der hat dann auch noch irgendwie, glaube ich, Geld bekommen. Da war auf einmal dann schon so Feuer drin, so ein bisschen, ja, in der zweiten Halbzeit so, also sag ich mal, zum Beginn, ne?
Es ist natürlich auch, also man muss ja irgendwie versuchen dann vielleicht auch über die Einstellung ins Spiel zurückzukommen.
Ja, und muss man auch.
Dann, ja, es ist das Nicklichkeiten natürlich nicht schön, aber im Endeffekt gehört es dann dazu.
Ja, ich muss auch sagen, für so ein Spiel, ne, also auch von der Tabellenkonstellation her, war das jetzt nicht zu wenig oder zu viel. Also es war so in so einem normalen Maß, würde ich sagen, generell irgendwie so, ne? Also weiß nicht, ich glaube, ihr hattet 5 gelbe Karten.
Ja.
Mit den 5 gelbe Karten, wir 2. Die Anzahl ist erstmal so, das ist okay irgendwie. Und ja, also dafür war es eigentlich noch ein relativ freundschaftliches, entspanntes Spiel. Naja, ist vielleicht auch zu hoch gegriffen, aber es war okay irgendwie so, ne?
Ja, genau. Also das, als Holtby und Becker in der ersten Halbzeit schon gelb gesehen haben, dachte ich, oh, das sind beide, die verstricken sich dann auch eigentlich ganz gerne mal in solche Situationen. Dann zum Glück hat sich das dann nicht weiter oder nochmal ergeben.
Ja, ich habe auch gedacht, ne, also Holtby so früh gelb, da könnte, also da muss er ihn früh rausnehmen sozusagen, oder die Gefahr ist halt groß eigentlich, dass man dann, dass es dann irgendwann Gelb gibt eventuell. Also man hat ihn in der 68. runtergenommen, ne?
Ja.
Das war dann, also ich glaube, hinten raus hätte dann noch gut was passieren können eventuell.
Wahrscheinlich.
So viel dazu. Ansonsten, ja, würde ich gleich zum 2-0 kommen. Da seid ihr ein bisschen ungenau im Mittelfeld, ne? Und Jackson Irvine kann da irgendwie euren Aufbau stören. Spiel zu Afolay, und das war eigentlich wunderschön. Auch wie beim 1-0 konnte er wieder zwei Leute mehr oder weniger auf sich binden, und das halt wirklich stark am Ball. Setzt sich durch auf der linken Seite, Gila Ugi macht sein Premierentor in der Bundesliga für uns und haut den satt sozusagen ins Tor rein, so ausgefühlt, weiß ich nicht. Was war das? War glaube ich, noch um 16er das Ganze, ne?
Ich glaube, ja.
Ja, genau. Und damit ist dann war für mich eigentlich klar, ist eigentlich hier der Zahn gezogen. So, was hast du gedacht in der Situation? Also vielleicht auch mal beginnen mit dem Aufbauspiel bei euch?
Es ist, leider muss man sagen, wieder so eine Situation gewesen. Eigentlich beim 1-0 auch schon, wo die Verteidigung nicht auf der Höhe ist. Einfach. Und das gab es jetzt schon relativ oft in dieser Saison. Ist dann auch vielleicht die Abstimmung zwischen Mittelfeld und Verteidigung. Gut, das ist natürlich dann, man kann den Verteidigern vielleicht nicht den größten Vorwurf machen, wenn der Fehler vom Mittelfeld ausgeht und man dann halt irgendwie überrumpelt wird. Aber also beide Gegentore sind irgendwie so ein bisschen typisch. Also beim ersten, finde ich, muss da jemand sein. Man weiß, dass Saliakas gut schießen kann, so der darf dann niemals so frei sein. Und wenn du dann wenn du dir den Konter fängst, so einfach sozusagen, das ist halt schlecht. Kann man nicht drum herum reden.
Und das war natürlich auch ein bisschen der Vorteil natürlich auch für uns sozusagen, dass der Gegenspieler von Afolayan, der hat ja auch schon Gelb gehabt irgendwie und musste sich wahrscheinlich auch ein bisschen zurück, sonst hätte er vielleicht eher mal im Trikot gezogen oder so, könnte ich mir vorstellen, um das zu unterbinden. Ne? So viel dazu. Ansonsten gab es dann halt nochmal, hatten wir auch schon drüber gesprochen, so ein paar Spielerwechsel irgendwie. Bei uns ging der Reigen so in der 71. los, bei euch in der 59. Also du hattest es ja auch gesagt, also weißt du, meiner Wahrnehmung hat Maschino viel mehr von Anfang an gespielt. Das stimmt ja auch gar nicht. Also hatten wir auch drüber gesprochen. Also Maschino kam dann halt für Arp in der 59. Puchacz für Geschwill, Pichler für Holtby und so weiter. Also da hat sich dann bei euch zwischen der grob 60. und 80. waren eure Wechsel. Bei uns ging es erst spät los, ab der 71. Das ist aber, und wir haben sogar auch nur vier Wechsel gemacht. Das liegt natürlich aber auch daran, dass unsere Bank aktuell gar nicht so gut besetzt ist. Also Blessin vertraut da halt auf die erste Elf und lässt die auch so lange wie möglich spielen. Das haben wir jetzt auch schon, das ist relativ offensichtlich, ne? Also solange wir da nichts nachkommen kann, so richtig doll, was dann auch so richtig mithelfen kann, wird er eher später wechseln halt, so, das hat man gemerkt. Ne? Ja, soweit bis dahin. Dann haben wir aber auch noch ein 3-0. Das Ganze ist in der 85. passiert und da muss ich sagen, das war ein schöner Pass von Philipp Treu auf Eggestein, und Eggestein krönt seinen Arm, also er hat zwei Vorlagen und ein Tor gemacht, krönt seinen Arm mit dem Tor halt eben, was jetzt gar nicht mal stark war. Also eigentlich darf dieses Tor nicht fallen, wenn man es genau nimmt.
Ich bin ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt war ich nicht mehr so hundertprozentig aufmerksam bei der Sache. Also die Entstehung habe ich nicht mehr so komplett vor Augen. Dann liegst du halt in der 85. oder 84. 0-2 zurück und hast auch Begleitung dabei. Dann unterhält man sich vielleicht dann doch mal ein bisschen intensiver als auf das Geschehen zu achten. Ja. Grundsätzlich aber trotzdem natürlich, wie die anderen beiden, darf in der Form nicht fallen.
Klar. Ja, also zumal die Schusshaltung von Eggestein nicht die beste ist, weil er so wegrutscht irgendwie und sich fast so gegen, also fast mit dem einen Fuß gegen den anderen schießt. Und eigentlich muss den Weiner halten in meinen Augen. Also dieses Tor darf einfach nicht fallen. Gut, das war der Abend von Jojo Eggestein, ganz klar mit dem. Und das riecht jetzt, also wir nehmen Sonntagabend auf, das riecht irgendwie ganz doll nach Mannschaft des Tages irgendwie. Und ich finde, das hat er sich nach all der Buckelei, die er jetzt in den ersten 10, 11 Spielen gemacht hat für uns. Er ist ja auch ein fleißiger Arbeiter, ganz einfach und total wichtig für uns. Hat er sich das mal verdient, auch irgendwie, dass mal das mit Vorlagen und Toren quasi eingelöst wird. Und das, ja, würde ich mich sehr freuen, wenn er da in die Mannschaft des Tages auf jeden Fall rückt bei einem Sportmagazin.
Ja, ich würde sagen, dass sowohl er als auch, ich habe die anderen, ich weiß nicht, ob ein anderer Torwart noch irgendwie herausragend war, aber einen Elfmeter zu halten, ist ja auch immer ein Indiz dafür. Also er und Vasil sollten relativ gute Chancen haben.
Ja, da sind wir vielleicht nochmal beim abschließenden Thema des Spiels. Ihr macht ja noch das 1:3 und darüber habe ich mich persönlich, ich glaube, wie auch wahrscheinlich die Spieler, Trainer und so, sehr geärgert eigentlich, dass das noch fällt, weil das wäre natürlich die Krönung gewesen. Das wäre dann auch schon das 5. Spiel zu 0 bei uns gewesen. Aber da hat euer Spieler Harris nicht mitgemacht. Über den haben wir ja auch gesprochen. Also Jung und Newcomer bei euch. Und ich hoffe, das hast du noch wahrgenommen, das 1:3.
Ja, klar.
Ja.
Es ist ihm als, ja genau, wir haben ja über ihn gesprochen in der vor dem Spiel, ist ihm natürlich super zu gönnen, dass er da noch irgendwie mit einem zumindest kleinen Erfolgserlebnis aus dem Spiel rausgeht und da sicherlich auch dann seinen Status als Stammspieler weiter, also als aktueller Stammspieler irgendwie zementiert.
Ja, würde ich auch sagen. Siehst du den irgendwann woanders bei einem höherklassigen oder solventeren Verein?
Finde ich, stand jetzt noch zu schwer zu sagen.
Ja.
Also es ging ja, also der Sprung von vierter Liga zur erster Liga, den hat er offensichtlich gemeistert. Dann könnte man natürlich vermuten, dass das Potenzial noch nicht vollständig ausgeschöpft ist. Und aber also das irgendwie zu prognostizieren, das ginge mir dann zu schnell, glaube ich.
Ja, ich mache ja hier den gleichen boulevardesken Fehler eigentlich wie viele andere Medien. Jemand, der gerade mal ein paar Wochen dabei ist, irgendwie
genau.
Schon zu fragen, ob der groß und woanders spielen würde. Genau, wo ich dann aber echt nochmal so ein bisschen Muffensausen hatte. Ihr habt dann ja nochmal eine Chance gehabt, wo Vasil einfach den Ball wirklich gut irgendwie noch holt und dann an den Außenpfosten lenkt. Ich dachte so, wenn ich das 2:3 noch, wenn das das 2:3 gewesen wäre, nochmal letzter Anstoß oder so, dann wären wir wahrscheinlich nochmal ins Zittern gekommen. Aber kurz darauf war das Spiel dann ja auch zu Ende. Und ich finde auch 3:1 spiegelt das ganze Spielgeschehen eigentlich ganz gut wider, ne?
Kann ich leider nicht widersprechen.
Ja, okay. Es ist halt einfach so. Dass, abgesehen von deinen persönlichen Wünschen, glaube ich, kann man das so sagen. Ne?
Ja, genau. Also St. Pauli hat das Spiel hochverdient gewonnen, hat die Unzulänglichkeiten in der Defensive von Holstein ganz gut aufgedeckt und ja auch dann entsprechend nicht so viel zugelassen, auch dann irgendwie zum Anfang der zweiten Halbzeit oder so, also bevor das 2:0 gefallen ist oder auch danach, als man sich vielleicht ein bisschen zurückgezogen hat, ist ja nicht so, dass das Holstein sich dann irgendwie einen Chancenwucher hatte erspielen können. Es ist halt, also ist natürlich müßig, das irgendwie zu erwähnen, aber wenn das 1:1 in der 45. fällt, dann sehen wir, denke ich, definitiv eine andere zweite Halbzeit.
Ja, das stimmt.
So ist das aus unserer Sicht halt blöd gelaufen.
Ja, und somit macht es auch einen großen Unterschied in der Tabelle, wenn solche Mannschaften aufeinandertreffen, wie wir es sind, die ja halt um Abstieg kämpfen oder um den Verbleib in der Liga. Also wir haben jetzt 11 Punkte, ihr bleibt bei 5 Punkten aktuell, wo wir aufnehmen, spielt seit 13 Minuten Heidenheim gegen Frankfurt. Da weiß ich gerade nicht, wie es steht. Das wäre natürlich für uns toll, wenn da Frankfurt gewinnen könnte und Heidenheim daran zieht. 0:0, okay. Und für euch natürlich wäre es wahrscheinlich auch ganz gut, ne, wenn da Heidenheim nichts machen würde, um da den Abstand nicht noch zu vergrößern, ne? Also.
Ja, ich drück Frankfurt die Daumen.
Ja, ich dann auch. Das haben wir jetzt gemeinsam, glaube ich, hier gerade zu der Zeit, dass wir beiden Frankfurt die Daumen drücken. Und, genau. Vielleicht nochmal so zum Abschluss. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es gibt noch 3 Bundesligaspiele für jeden von uns. Bei euch, ihr spielt zu Hause am Wochenende, am Samstag gegen Leipzig. Fahrt dann nach Gladbach, wo wir auch nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht haben. Und dann spielt ihr zu Hause gegen Augsburg. Wie guckst du auf diese 3 Spiele?
Also eigentlich gibt es, glaube ich, für einen Aufsteiger keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um gegen Red Bull zu spielen. Ich meine, da läuft es ja überhaupt nicht aktuell.
Also wenn ich mir angucke, dass wir noch vor einigen Wochen 0-0 gegen Wolfsburg zu Hause gespielt haben und wie ungefährlich die waren, jetzt spielen die da Gewinner 5-1 in Leipzig. Also das war schon, ich habe noch nichts gesehen, muss ich noch machen, aber relativ klar, ne?
Ja, also ich glaube, die haben auch sehr viele Verletzte. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ob da irgendwie jemand, der wichtig ist, unter der Woche vielleicht zurückkommen könnte. Aber das ist halt, normalerweise geht man natürlich, wenn man als Aufsteiger Holstein gegen den Champions League Verein Leipzig spielt, geht man nicht frohesten Mutes in diese Partie wahrscheinlich rein. So muss man den, also irgendwie muss man ja den Mut packen und was erzwingen gegen eine Mannschaft, die sich halt in der Krise befindet.
Ich dachte auch die ganze Zeit, heute habe ich mal geguckt, so könnte es da sogar jetzt noch aktuell kurzfristig einen Trainerwechsel geben. Weiß man nicht, ne? Also könnte auch.
Ja, also Marcel Schäfer, der Sportchef, hat auf jeden Fall gesagt, dass das nicht passieren wird. Nun ist eine Reaktion von einem Sportchef direkt nach dem Spiel nicht immer ausschlaggebend dafür, was dann Dienstag wirklich passiert oder so. Ich hoffe, sie wechseln den Trainer nicht vorher.
Ja, genau. Würde ich mir natürlich jetzt auch so wünschen, das stimmt. Ja, okay. Ja, und die Wundertüte Gladbach, die ja nicht zwei Spiele in Folge gewinnen kann, was sie auch nicht getan haben, weil sie in Freiburg verloren haben. Da fahrt ihr dann am 14. Dezember nach Gladbach.
Wird schwierig, glaube ich. Ich hab Gladbach selbst diese Saison noch nicht wirklich gesehen. Aber ja, Auswärtsspiel bei einer Mannschaft, die zumindest, glaube ich, gezeigt hat, dass sie, wenn sie mal in Lauf kommen würde, vielleicht dann doch Richtung obere Tabellenhälfte, also nicht ganz oben, aber so zwischen 10 und 7 irgendwie sich einordnen könnte, wird schwer. Aber ich nehme den Punkt natürlich mit, wenn er sich ergeben sollte. Und das, bei Augsburg ist es dann natürlich so, da besteht die Gefahr, glaube ich, dass das so ein Spiel wie gegen Mainz wird. Die haben, glaube ich, ähnliche Qualitäten.
Wo man denkt, geht vielleicht was für einen selbst, ne? Weil
ja, Augsburg, genau. Aber die halt eklig zu bespielen sind. Ich hoffe aber trotzdem, also vielleicht gibt es so 5 Punkte aus den letzten 3 Spielen oder so.
Das wäre schon richtig Punkte, viel, ne?
Das wäre gut. Das wäre gut.
Ja, okay. Okay, ja, ambitioniert, ne? Also 5 Punkte heißt ja kein Spiel zu verlieren, ne?
Ja.
Okay, gut. Ja, wir fahren Samstag nach Leverkusen, spielen dann am 14.12. im Abendspiel gegen Werder Bremen und spielen dann nochmal in Stuttgart am 21.12. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig irgendwie so. Ja, aber dazu dann zu späterer Zeit. Vielleicht nochmal eine Sache, die ich dich noch nicht gefragt habe vor dem Spielgespräch, aber die mich interessiert. Ist ja nun auch schon längere Zeit, dass ihr dass es da irgendwie Geschichten rund um Stadion Neubau, Umbau gibt. Und ist der für Herbst 2025 terminiert? Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Sommer, als ihr aufgestiegen seid, hätte ich ganz viel Geld darauf gewettet, dass ihr nicht die Lizenz mit diesem Stadion bekommt in der ersten Liga. Mhm. Weil da halt einfach schon so viele Sachen passiert sind in den letzten Jahren, wo man sieht, dass dieses Stadion doch eher baufällig ist, würde ich sagen, oder?
Ja, klar.
Und aber wie ist denn da der Stand gerade aktuell so? Also ihr spielt ja auf jeden Fall in dem Stadion, die Heimspiele, das kann man schon mal sagen, ne?
Genau, es ist natürlich auch, ich glaube, Darmstadt hat damit vielleicht auch so eine Art Präzedenzfall geschaffen, die dann ja auch mit dem sehr kleinen und alten Böllenfalltor dann irgendwie ihre Jahre in der ersten Liga verbringen durften, bis sie es umgebaut haben, woran man sich vielleicht dann ein bisschen orientiert hat. Also der aktuelle Stand ist im Grunde, dass bis Jahresende, meine ich, die Ausschreibung läuft, wer diesen Auftrag dann bekommt. Und da gibt es aber noch keinen offiziellen Stand dazu, ob da jetzt irgendwie ein Unternehmen die Nase vorn hätte oder so. Ich glaube, man kann sich das, also weil es ja von der Stadt ausgeht, kann man sich das, glaube ich, auf deren Website angucken. Aber ja, also eine Entscheidung dahingehend ist noch nicht gefallen und davon hängt natürlich ab, letztlich, wann es losgeht. Und mehr als es ist geplant, dass es im Herbst nächsten Jahres losgeht, kann man, glaube ich, tatsächlich in den nächsten 2-3 Wochen nicht sagen.
Ja, ich meine, es verschiebt sich manchmal ja auch längere Zeit, wenn ich da an der Union Berlin denke, die, weiß ich nicht, mit ihrem Stadion-Neubau mit dem Plan vor 6, 7 Jahren rausgekommen sind oder so. Und das ist immer noch nichts passiert, ne? Also, aber man weiß natürlich, es liegt an verschiedenen Sachen. Ja, aber wie werdet ihr es tun? Ihr werdet das wahrscheinlich dann auch so reihum neu bauen, ne? So wie es mittlerweile bei vielen, die sich einfach in ihrem Stadion weiter bewegen, Usus ist, ne?
Ja, also das ist der Stand, den ich dazu auch habe, dass auf jeden Fall der Spielbetrieb dort fortgesetzt werden soll. Ja.
Okay. Gut. Dann ja, vielen Dank dazu. Ich weiß nicht, wenn du noch irgendwas hast, was du loswerden möchtest, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ansonsten, glaube ich, hätten wir erstmal soweit alles, glaube ich, besprochen.
Trotz sportlicher Rivalität wünsche ich St. Pauli eine gute Saison. Also ich würde mir auch als Hamburger wünschen, dass St. Pauli nicht absteigt und vielleicht auch gar nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Da sehe ich andere Vereine, die auch unten drin stehen aktuell, wo mich das weniger stören würde, sage ich jetzt mal. Und vielleicht kann man dann ja im Mai zusammen oder nach der Relegation dann zusammen feiern wird man nicht, aber zumindest die 80 Kilometer rüber gucken in die andere Stadt und so anerkennend zunicken, dass beide es geschafft haben.
Meinst du, die Chance ist da, dass beide drin bleiben könnten?
Also ich glaube, sie ist nicht hoch.
Würde ich auch sagen.
Wenn man sieht, dass eine Mannschaft wie Hoffenheim, gut, die haben ja, glaube ich, jetzt auch wieder verloren, trotz Trainerwechsel, aber dass die zwischendurch einfach mal die Millionen rausballern können, um sich eine komplette neue sportliche Führung anzuschaffen, sozusagen. Es ist schwierig, da vorbeizukommen, ne? Aber ich meine, vielleicht es gab in den letzten Jahren ja immer vermeintlich größere, die es nicht hinbekommen haben.
Ja, also früher hieß es auch immer oft so, das erste Jahr ist das Einfachste. Ich habe das Gefühl, es ist gar nicht mehr so. Ich glaube, man muss das erste Jahr überstehen und dann wird es vielleicht einfacher auch, weil dann halt so Gelder fließen und so. Ich meine, da muss man sich ja nichts vormachen. Das hängt davon ja viel ab und ich glaube, du musst das erste Jahr schaffen und dann wird vielleicht, hoffe ich, einiges einfacher. So.
Ja, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass man sich an Heidenheim und Union in irgendeiner Form, also nicht, also die als Beispiel hat man wahrscheinlich eh genommen, aber dass man schafft, auf deren Welle sozusagen ein bisschen mitzureiten und auch aus wenig sozusagen viel zu machen, das ist nach aktuellem Stand auf jeden Fall bei Holstein Kiel nicht gelungen. Muss man sehen, ob vielleicht dann auf dem Wintertransfermarkt irgendwie nochmal was gemacht, die ein oder andere Stellschraube sozusagen gedreht werden kann.
Ja.
Man hat gesagt, dass das Rapp auf jeden Fall, also hat Wehlmann, der Sportchef, hat es jetzt am Wochenende nochmal gesagt, dass es keine Trainerdiskussionen gibt. Und ich hatte ja auch vor dem Spiel schon gesagt, dass ich hoffe, dass das auch noch lange so bleibt. Ja.
Ja. Carsten Wehlmann war uns auch noch bekannt. Dann zu einem mittlerweile Zweitligisten in Hamburg gewechselt und dann war er nicht mehr so wohlgelitten bei uns, aber genau. Naja, so viel dazu. Gut, Marius, dann danke ich dir für deine Zeit heute Abend, erster Advent, genau. Und wir hören uns wahrscheinlich in irgendeiner Konstellation wieder, in welcher Liga auch immer, wir schauen mal.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke dir, Marius. Und ja, nochmal kurz, wie es bei uns weitergeht. Also zum Auswärtsspiel beim Deutschen Meister in Leverkusen werdet ihr ein VDS von Kasche hören. Hinterher wahrscheinlich mit Yannick zusammen zum NDS. Und ich melde mich bei euch wieder mit zwei Gesprächen zum Heimspiel gegen Werder Bremen. So jedenfalls der Plan. Meine Leute, die ich angesprochen habe fürs Gespräch, die haben alle noch keine Karten, weil die überrannt worden sind in Bremen. Man hatten 30.000 Anfragen und also ist noch nicht ganz geklärt, aber wir arbeiten dran. So, und den Zuhörenden wünsche ich bis dahin auf jeden Fall eine schöne Zeit. Macht's gut, bleibt gesund und so weiter. Ciao, ciao.